Also, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcastes, die besten 30 Minuten deines Tages. Wir hoffen natürlich, auch diese Folge wird wieder für euch ganz schön und interessant werden. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast da, auf den ich mich toll gefreut habe schon im Voraus, und zwar den Etienne von Mannheimer Unternehmen Purelay.
Richtig, ja, vielen Dank.
Hallo Etienne. Also ich freue mich wirklich sehr, denn neben dem ganzen Sport, was wir bisher im Podcast haben, haben wir jetzt tatsächlich auch mal jemanden da, obwohl du sehr sportlich bist.
Danke.
Er nimmt ja auch aus dem Sport, glücklicherweise. Aber tatsächlich mal jemanden auch vor dem Mikrofon, der so ein paar coole Sachen vom Unternehmertum und von Startups und wie kann so eine verrückte Idee mit Schmuck auf einmal so explodieren. Also da habe ich schon ein paar Sachen mir zurechtgelegt, die ich dich heute auf jeden Fall fragen muss.
Sehr schön.
Aber zunächst zu dir, während hier eine E-Mail reinploppt. Zunächst zu dir, Etienne. Erzähl was von dir. Wie alt bist du? Wo kommst du her und sowas?
Ja, also ich bin jetzt mittlerweile auch 29 Jahre alt. Bin ursprünglich aus Mannheim, in Mannheim geboren, gerade hier um die Ecke. Diakonissenkrankenhaus, weil wir es gerade drüber hatten.
Ich auch.
Und bin dann zwischenzeitlich in der Pfalz gewesen, weil ich da auch zur Schule gegangen bin, dann meine Eltern sind umgezogen, jetzt wieder in Mannheim und in Mannheim dann auch gegründet mit Freddy und dann später auch noch mit Alisa zusammen und hab dual studiert, also Wirtschaftsingenieurwesen studiert, bisschen Technik, bisschen BWL mitgenommen, von allem ein bisschen was, war dann vor dem Studium allerdings nochmal in Shanghai, so einem Praktikum, 6 Monate.
Geil.
Und während dem Studium bin ich auch unterwegs gewesen, einmal nochmal in China ein Projekt gehabt, dann in New York ein Projekt gehabt und in Istanbul noch ein Semester studiert und habe da einiges gesehen und habe da auch so ein bisschen schon so vorfühlen können und Kontakte knüpfen können, auch nach China, was Lieferanten angeht.
Geil.
Und habe da ein paar Bekannte gehabt. Und dann, ja, eigentlich so nach dem Studium ich habe schon immer gewusst, ich wollte mich selbstständig machen.
Ja.
Und habe dann ein Jahr lang noch mit meinem Vater zusammengearbeitet, der auch selbstständig ist. Und habe dann mit Freddy, Freddy kenne ich schon seit 15 Jahren ungefähr, auch zusammen Basketball gespielt.
Geil.
Haben wir zunächst, haben wir unser erstes E-Commerce-Unternehmen gegründet, das hieß Mr. Straps. Und da haben wir Handyhüllen, Halterungen, Folien fürs Handy verkauft.
Ja. So der klassische Einsteiger.
Genau, so eigentlich so, was irgendwie fast jeder mal im E-Commerce verkauft hat.
Ja, ja.
Und haben da unsere ersten Erfahrungen gemacht und haben dann gesagt, hey, wir wollen noch was Zweites mit dazu nehmen. Und da kam Alisa mit ins Boot. Wir haben gewusst, wie wir das Ganze vermarkten können, wie wir im Background Logistik abwickeln, wie wir wir waren ready, um eine zweite Marke noch mit aufzunehmen. Und Alice hat gesagt, hey, sie würde gerne was mit Hawaii machen, weil sie persönliche Bindung dazu hat, dort studiert hat. Und dann haben wir das Ganze kombiniert mit Schmuck und haben gesagt, okay, komm, lass uns doch versuchen, die Emotionen, die du für diese Inselgruppe hast, da mit reinzubringen und somit das Hawaii-Feeling nach Deutschland, Europa zu bringen. Und das haben wir gemacht und haben dann gemerkt, hey, das hat richtig Potenzial und damit können wir super viele verschiedene Sachen auch verkaufen in Zukunft, nicht nur Schmuck.
Definitiv.
Und haben dann gesagt, hey, lass uns komplett konzentrieren auf eine Marke, ein Team aufbauen. Und
das war der Untergang von Mr. Straps.
Das war der Untergang von Mr. Straps sozusagen, ja. Weil da war es auch ein bisschen eingeschränkt, da haben wir auch ein paar Fehler gemacht, so erstes
ist
Unternehmen.
Halt so ist, ne?
Und auch vom Namen her irgendwie so eingeschränkt und nicht so wirklich cool. Und da haben wir gesagt, komm, lass uns auf die Sache konzentrieren, die am meisten Potenzial hat. Und
das war wahrscheinlich die richtige Entscheidung.
Ja, also Stand heute auf jeden Fall doch. Das,
bevor wir da nochmal weiter ins Thema gehen, also ich habe da fast schon ein bisschen vorweggegriffen, aber es sind ein paar interessante Sachen, auch nochmal für die nächsten Fragen vielleicht. Ich muss nochmal kurz einhaken. Also studienbedingt warst du viel unterwegs, auch im Ausland.
Ja.
Das waren aber Projekte, die quasi alles damals auch mit dem Studium zu tun hatten.
Genau.
Also das waren also Wirtschaftsingenieursgeschichten dann.
Genau.
Der Kontakt zu Lieferanten war dann vermutlich entweder bei Accident oder einfach, dass du gesagt hast, hey, ich bin schon mal da, hier wird unheimlich viel Kleidung produziert und das ist natürlich, bietet sich an, sich da schon mal Kontakte zu knüpfen.
Ja, es war, zum einen lernt man natürlich auch, oder hat man chinesische Freunde, lernt dort Leute kennen und das war einmal, da ich in Shanghai war und dann aber nochmal mehr auch Richtung Hongkong, Landesinnere, das zweite Mal. wo wirklich mehr Industrie
und
Textil, Schmuck, Elektronik, da kommt alles zusammen. Konnte ich da auch ein paar Leute kennenlernen, die dann wiederum Leute kannten, wo man dann so an bestimmte Lieferanten kam und dann kam so eins zum anderen und nachdem man dann 5, 6, 7 ausprobiert hat, hat man dann ein ganz gutes
Netzwerk. War für dich irgendwo in deinem Job, den du dann eigentlich gelernt hast, war das überhaupt irgendwann mal zur Debatte gestanden oder war dir völlig klar, dass du daran nie was machen wirst?
Naja, so einen richtigen Job gelernt habe ich ja nicht. Wirtschaftsingenieurwesen ist ja, es war mal, oder ich habe immer gewusst, ich will irgendwie was Richtung Sales machen eigentlich. Mein Vater kommt auch aus der Richtung, macht technischen Sales.
Das war meine nächste Frage gewesen.
Und der ist auch selbstständig und hat da auch schon früh mit China Kontakt gehabt,
ja.
in den 90ern. Und daher kommt auch so ein bisschen so, dass, ja, ich traue mir das zu und habe das schon immer vorgelebt bekommen. Auch ein ganz wichtiger Punkt, also habe immer gewusst, hey, irgendwann will ich auch mal selbst was machen und so selbst für mich verantwortlich sein. Und daher rührt es auch ganz stark mit Selbstständigkeit und daher kam auch so die Entscheidung, hey, komm, jetzt muss ich noch nicht viel riskieren, ich habe nicht so viel Verpflichtungen, lass mal was Eigenes probieren, wenn es klappt, klappt und wenn nicht, dann halt nicht.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Vorteil, wenn man das so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommt oder zumindest vorgelebt bekommt, ja, von seinen 100%. Eltern. Also ich meine, wir haben das jetzt bei uns auch gesehen, unsere Eltern machen das nicht und das ist natürlich schon eine ganz andere Hürde, glaube ich, wenn man so aus persönlicher Erfahrung berichten kann, die man da zu überwinden hat. Und wenn natürlich deine Eltern oder jetzt ein Elternteil schon in irgendeinem Business selbstständig sind, dann kriegst du es ganz anders übermittelt oder vermittelt auch. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass das wesentlich einfacher wahrscheinlich fällt, dann selber auch was zu starten.
Ja, auf jeden Fall. Also das macht einen Riesenunterschied, je nachdem, wie man das sein Leben lang eben schon mitbekommen hat und vorgelebt bekommen hat. Mhm. Und auf jeden Fall.
Das heißt, nach dem Studium war dann ein Cut oder hast du schon während dem Studium oder Mitte, Ende des Studiums irgendwann die Pläne geschmiedet, mit dem Freddy zusammen da was zu machen?
Nee, während des Studiums. Also wir hatten immer, also Freddy und ich hatten schon während des Studiums diesen Moment, den jeder irgendwann mal hat, wenn man irgendwo in der Bar sitzt und sagt, hey, irgendwann machen wir was zusammen und starten da was. Mhm. Wir hatten auch schon mal mit einer Gruppe von Freunden davor, das war jetzt noch während des Studiums, da wollten wir auch schon mal Richtung Nahrungsergänzungsmittel was machen. Aber das war halt so eine kleine Spinnerei, da haben wir uns mal zusammengesetzt, aber da wurde nie was gestartet. Aber dann nach dem Studium war ich, wie gesagt, erst ein Jahr mit meinem Vater, der auch damals so ein kleines Startup hatte, ging so ein bisschen in Luxusuhren-Richtung, ein Equipment dafür für Automatikuhren und habe da ein Jahr mitgewirkt und habe dann nebenbei währenddessen mit Freddy dann abends bis nachts angefangen, da Anzeigen zu schalten, Shop zu bauen, etc. Und
das habt ihr auch am Anfang alleine gemacht.
Ja. Also wir haben
schön, dass ihr euch da so
wir haben das wirklich ganz klassisch neben dem normalen Beruf Farben von 18, 19 Uhr bis 2 Uhr nachts waren wir da gesessen und haben daran gearbeitet und waren aber wirklich, wir waren so besessen davon, das durchzuziehen, dass wir so in einer Woche online waren mit allem. Also wir hatten nicht mal die Produkte bei uns gelagert, sondern wir hatten bestellt und haben eben schon geschaut, okay, wie können wir das Ganze jetzt vermarkten und so ist das gekommen.
Ich glaube, wenn man da, wie ihr jetzt startet und dann so motiviert ist, das wird dann auch laufen zumindest, also es wird alles online gehen und die Ware kommt dann auch und du kannst irgendwann starten, wenn du natürlich so motiviert bist und auch die Zeit investierst. Ich glaube, das ist echt ist es nicht leicht, ist es auf gar keinen Fall, das können wir, glaube ich, mittlerweile alle attestieren, aber es geht schon gut, wenn du eine gewisse Motivation mitbringst und eben auch den Zeitfaktor und sagst, ich mache neben einer anderen Sache eben noch ein neues Unternehmen und stecke da so viel Herzblut nochmal rein. Ja, das wäre auch so meine Frage zu, wie kamt ihr darauf? Also vorhin hast du schon mal ein bisschen berichtet, und zwar eine Freundin, beziehungsweise die Mitgründerin auch, Alisa, hat irgendwann die Idee gehabt, das Hawaii-Feeling nach Deutschland zu bringen.
Mhm.
Mhm. Also mit Schmucksachen. Was war so das erste Produkt, was ihr da so hattet?
Erstes Produkt waren wirklich Low-Price Einstiegsprodukte, Haarbänder, die man auch als Armbänder tragen konnte.
Mhm.
Und mit diesen Haarbändern haben wir dann so ein bisschen den Hawaii-Stil in den Designs verkörpert und haben da eigentlich so das erste Produkt auf den Markt gebracht, was wirklich so ein Einstiegsprodukt war, wo man nicht lange überlegen musste. Es war so im Preissegment 10 Euro.
Ja, okay.
Und dann kam noch was dazu mit 15 Euro. Das war so der zweite Typ Armband, was wir da gemacht haben. Und so hat das angefangen. Also wir haben angefangen mit einem Produkt in, sag ich jetzt mal, 5 bis 10 Varianten.
Ja.
Gar nicht groß super viele verschiedene Sachen gehabt, sondern wirklich nur eine Sache getestet, geschaut, wie können wir das vermarkten, wie kommt das an, wie viel Geld müssen wir ausgeben, um das an den Mann zu bringen, macht das Sinn, und haben uns dann immer Schritt für Schritt gesteigert mit neuen Produkten und neuen Dingen, die wir noch mit in unser Repertoire da aufgenommen haben. Ja.
Das heißt auch, qualitativ habt ihr wahrscheinlich einen riesen Wandel durchgemacht von irgendwann, wie du schon gesagt hast, eher Low-Price-Segment, dann her zu höher qualitativen Herstellern, wahrscheinlich auch neue Kontakte gefunden, wieder zu Herstellern, die anders produzieren, schöner und eben hochwertiger.
Genau, also es war wirklich, ich sage jetzt mal, unperfekter Start.
Mhm.
Trotzdem so, dass wir sagen, hey, das ist cool, es ist vielleicht nicht alles perfekt, nicht jede Verpackung hat genau die... sieht nicht 100% so aus, wie wir es uns jetzt vorstellen würden in 3 Jahren.
Mhm.
Trotzdem können wir so erstmal testen, wie das ankommt und ob die Grundvoraussetzungen stimmen, dass Leute daran interessiert sind, was wir machen und wirklich Geld auf den Tisch legen, um sowas zu bestellen und das anderen Leuten weitererzählen, dass das cool war. Und das galt es erstmal zu prüfen und zu testen und dann haben wir Schritt für Schritt, sag ich mal, immer wieder Dinge, die uns aufgefallen sind, eben ein Stück besser gemacht, aber wirklich unperfekt und vor allem schnell gestartet.
Ich glaube, was viele Leute auch nicht richtig sehen, ist, dass es zu jedem Produkt halt immer einen Prozess gibt und du testest was und wartest ja auch auf Feedback von deinen Kunden und dann entwickelst du da wieder weiter und es gibt wenig Produkte, wenn, dann sind es so ganz alteingesessene, die immer dieselben sind, die du seit, keine Ahnung, wahrscheinlich schon seit deiner Kindheit kennst und die es immer noch irgendwo zu kaufen gibt. Aber vor allem jetzt in eurem Segment, wo es auch quasi um Qualität vor allem geht und das Aussehen und wie kommt die Optik nach außen nochmal rüber, ist eben, das ist ein wichtiger Prozess, einfach sich da weiterzuentwickeln. Und ja, so wie es aussieht, ich war vorhin nochmal auf eurer Page, habt ihr euch da enorm weiterentwickelt, das sieht richtig gut aus. Ja, ich habe hab auch zu Caro gesagt, ja, das würde ich kaufen, das sieht einfach gut aus. Also da habt ihr wirklich was Schönes geschaffen. Ich möchte nochmal kurz einhaken. Also Hawaii-Feeling heißt, die Alisa war in Hawaii zum Auslandssemester vermutlich
genau,
sowas. Das ist ja oftmals der Fall. Und hat dann gesagt, das Feeling ist einfach geil, wir müssen sowas machen, dass man hier so ein bisschen das Gefühl hat, Hawaii in Deutschland zu haben.
Ja, also ja, man muss es so sagen, Alisa ist wirklich so fasziniert und so leidenschaftlich für Hawaii. Das ist sie hat eine ähnliche, sage ich mal, Erfahrung gemacht, wie ich es vielleicht in Shanghai gemacht habe, wo ich relativ nah nach der Schulzeit dort war und so meine ersten Erfahrungen eigenständig in einem ganz anderen Land, in einer neuen Stadt, neue Leute kennengelernt. Das ist einfach eine prägende Situation. Das gleiche hat sie auf Hawaii gehabt, was natürlich um einiges romantischer ist als Shanghai und was einfach so ein Traumreiseziel von vielen Leuten
absolut
ist, obwohl man vielleicht nie wirklich dorthin reist, aber Hawaii ist einfach schon vom Grund auf so gut vermarktet, dass es einfach ein tolles Traumziel oder auch ein tolles Thema ist.
Ja, sagen.
Und Alisa will wirklich alle paar Monate eigentlich dahin reisen oder wäre gerne noch viel öfter dort und dann lag es eigentlich nur nahe, dass wir gesagt haben, hey, wenn wir eine neue Marke machen, lass uns doch das Ganze, wenn du deine Leidenschaft für dieses Thema und für Hawaii in die Produkte fließen lässt und in das Branding, lass uns doch darauf was aufbauen und das zusammen starten. Das war eigentlich so der Schlüssel.
Stelle ich mir als tollen Prozess auch vor, dass ihr euch zusammensetzt und irgendwie daraus entsteht die Idee, dann nehmen wir da noch jemanden rein und der hat eine neue Idee, das ist perfekt, so würde ich mir das auch immer vorstellen, dass du wirklich Leute hast, die ihre Köpfe zusammenstecken und das ganze Ding weiterentwickeln. Das ist einfach nur toll. Also es ist eine tolle Philosophie und ich glaube, das ist die Zukunft auch von Unternehmen, weil einfach zu sagen, ja, wir machen das jetzt so und so ist es, dass der Whisky nicht mehr so weit kommen vermutlich damit, aber wirklich so wie ihr jetzt ein Feeling zu transportieren von in dem Falle Hawaii, ist natürlich total geil. An Hawaii denkt man sofort an coole Strände, Total die geile Natur. Und ja. Wenn man sich so ein Ding anlegt und das so mitzunehmen, also ich stelle mir das einfach nur toll vor. Also für, wenn ich eine Frau wäre, hätte ich schon ein paar gekauft wahrscheinlich. Sehr gut. Aber das steht mir ja bald wahrscheinlich auch noch ins Haus, denn ihr habt ja jetzt auch Uhren für Männer, habe ich gesehen.
Richtig, ja. Ist so ein erster Test haben wir gefahren mit Männeruhren. Und da werden noch andere Produkte folgen. Also es wird in Richtung Armbänder gehen. Obwohl Männer, muss man sagen, Frauen dominieren den E-Commerce. Ja, also ganz klar, da ist viel mehr Motivation, viel mehr Kaufbereitschaft von Frauen, gerade was jetzt auch Schmuck und Accessoires angeht.
Das stimmt.
Aber da wird auch noch mehr für die Männer kommen, aber so ein kleiner Vorgeschmack.
Absolut toll, ja. Also ich kann nur jedem ans Herz legen, sich das mal anzuschauen, denn das sieht wirklich super aus. Kommen wir auf einen weiteren Punkt, und zwar deine Rolle im Unternehmen. Was, wenn du jetzt morgens in euer Office kommst oder ins Lager, je nachdem, wo du gerade eben, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, wo dein Weg sich halt hinführt, was ist deine Rolle im Unternehmen? Was machst du hauptsächlich?
Ja, das hat sich gewandelt und wandelt sich auch ständig. Dadurch, dass wir ja jetzt mittlerweile eine kleine Organisation sind, die neue Bereiche entwickelt und neue Verantwortlichkeiten vergeben werden müssen, komme ich eigentlich aus dem Performance-Marketing. Also Facebook-Ads, Instagram-Ads, das ist so das, wo ich eigentlich herkomme. Da ich aus dem Studium noch so ein bisschen den Background mit Wirtschaftsingenieurwesen und Supply-Chain-Management hatte, hatte ich mich von Anfang an der Logistik angenommen und bin da jetzt aktuell auch noch verantwortlich bis Anfang nächsten Jahres. Und dann habe ich diesen Bereich eigentlich auch so weitestgehend, ja, sag ich mal, vorbereitet, um eigenständig zu werden.
Ja.
Und dann wird es für mich wieder in eine andere Richtung Unternehmen gehen, mehr wieder Richtung Datenverarbeitung und Business Intelligence. Aktuell ist es bei mir HR, dann immer noch Logistik, wo wir gerade uns vorbereiten auf Peak, Black Friday, Cyber Monday, Weihnachtsgeschäft.
Ja.
Und das sind eigentlich so die Hauptthemen.
Ja, krass. Also hast du verschiedene Bereiche einfach auch zu betreuen, und das stelle ich mir mit Sicherheit auch sehr zeitintensiv vor. Vor allem, wenn es noch ums Personal und das geht, dann hat man doch immer wieder was Neues zu tun. Die Zukunft von spreche ich das eigentlich richtig aus? Purely.
Purely.
Purely. Absolut, okay, ja. Alles klar. Das haben wir uns nicht vorhin überlegt, bevor wir hier schön alles
bewerben. Aber wir haben uns damit abgefunden. In Deutschland ist es Purely, Purely, alles.
Ist egal.
Alles.
Hauptsache, du weißt, was gemeint ist am Endeffekt. Die Zukunft, wie können wir uns das vorstellen? Also wir haben vorhin schon gesprochen, ihr geht jetzt also mehr auch in die Richtung, dass ihr Männer mit tollen Artikeln aus dem Sortiment versorgt. Das heißt also, es wird wahrscheinlich erstmal weiterhin beim Thema Schmuck so in der Richtung bleiben, was natürlich nicht ausschließen würde, zum Beispiel auch in die Klamottenschiene und sowas zu gehen. Ist sowas mal irgendwie vielleicht angedacht, oder macht ihr euch über sowas noch gar keine Gedanken?
Ja, also das ist natürlich interessant. Ich meine, klar, Schmuck ist unser Kerngeschäft, aber es ist immer wieder interessant, bestimmte Dinge zu testen, um einfach zu sehen, was kann man seinem Kunden noch anbieten, außer jetzt der Halskette oder die Uhr oder das Armband oder sonstiges, was für den Kunden relevant ist und was er durch unsere bislang Performance oder das Vertrauen, was wir aufgebaut haben, wo der Kunde sagt, okay, ich würde jetzt auch noch die Tasche oder das Kleidungsstück oder der Kosmetikartikel bei Purely kaufen. Und da sind wir immer wieder am Testen und schauen, hey, macht das Sinn? Wie können wir uns da erweitern? Also da ist auf jeden Fall noch viel Potenzial in andere Sparten. Und das wird nicht nur bei Schmuck bleiben. Ja.
Sehr schön. Also das ist natürlich erstens mal schon mal eine coole Sache, dass eben ein Mannheimer Unternehmen, gefühlt stampfen momentan ziemlich viele aus dem Boden, die auch erfolgreich sind, was irgendwie total geil ist für unsere Region hier. Da war eine ganze Zeit lang, habe ich das Gefühl, da war jetzt nicht so was riesig Großes, Tolles am Start aus der Region Rhein-Neckar hier. Aber jetzt ist es irgendwie so, dass doch der ein oder andere in verschiedenen Bereichen auf dem Vormarsch sind. Finde ich total super. Geil. Wir haben natürlich immer ein paar Leute auch dabei, die bei uns zuhören, die selber im Begriff sind zu gründen. Da gibt es ja verschiedene Problematiken. Es gibt verschiedene Tipps und sowas. Wenn du jetzt jemandem oder mich immer unterhalten würdest, der vorhat, irgendwas Neues zu machen, was ist so der erste Tipp? Egal in welchem Bereich jetzt erstmal.
Vom Vorhaben zu machen überzugehen.
Genau.
Das und das Ganze wirklich nicht zu krass zu durchdenken und
zerdenken wahrscheinlich auch.
Einfach was starten, was nicht so ist, wie man sich perfekt vorstellt, sondern da gibt es ein ganz cooles Buch, das nennt sich Lean Startup. Da wird dargestellt, wie man am besten seinen Businessplan oder seine Geschäftsidee mit möglichst wenig Kosten und geringem Aufwand prüft, um auf diesem Wissen basierend danach das Ganze zu perfektionieren und auszubauen.
Toll.
Und also kann ich wirklich jedem empfehlen, The Lean Startup. Mhm. Ich glaube, Eric Ries ist das. Mhm. Das ist auf jeden Fall, da ist der richtige Ansatz, um zu starten und sich gar nicht so krass Gedanken zu machen, boah, was ist das jetzt für eine Unternehmensform und was gründe ich jetzt und wie muss ich mich gegen alle rechtlichen Dinge absichern. Einfach erstmal versuchen, auch vielleicht ohne ein Unternehmen zu gründen, irgendwie die These, die man hat, funktioniert das jetzt, zu prüfen, auf einer ganz einfachen Ebene, ohne das perfekt zu machen, um dann zu wissen, okay, wenn dieser erste Versuch erfolgreich war, davon oder darauf basierend weiterzumachen.
Das finde ich auch einen guten Tipp, weil ich denke, jetzt in dem Jahr 2019 ist natürlich alles anders als 1989, denn da jetzt haben wir das Internet, wir haben so viele mehr Informationsquellen, die wir nutzen können. Wie gesagt, wir kommen jetzt mit wesentlich weniger Kapital eigentlich zu einem teilweise auch erfolgreichen Startup in relativ kurzer Zeit. Wenn man das vor 30 Jahren sich überlegt hätte, dann hätte dir keiner gesagt, na klar, du brauchst ja wenig Kapital, du startest da mal irgendwas, liest dir noch ein Buch durch und dann klappt das noch einigermaßen. Aber jetzt ist es eben so, dass es mehr Leute gibt, die es ausprobiert haben, mehr Leute, die darüber berichten und es ist natürlich auch leichter so zu reproduzieren.
Auf jeden Fall. Also es ist krass, wie wenig Hürden man heutzutage hat. Und jetzt, wenn ich mal das Beispiel von uns E-Commerce nehme, es kostet nichts, einen Shop aufzubauen, ist 14 Tage for free, danach irgendwie 30 Euro im Monat und selbst in den 14 Tagen kann man online gehen und einen ersten Sale generieren. Ja. Und also da gibt es eigentlich, was E-Commerce angeht, gerade keine geilere Zeit. Man erreicht direkt den Kunden, man muss nicht über irgendwelche Medienkanäle gehen, die man nicht richtig messen kann, wo man viel investieren muss und nicht weiß, was rauskommt.
Ja.
Das ist wirklich echt eine Traumzeit, um gerade gerade was E-Commerce angeht, da was zu starten,
Kann ich auch von uns selber berichten, denn für uns war es einfach nur verrückt, denn wir haben am 1. Mai auf Online gedrückt und irgendwie einen Tag später an demselben Tag hat noch jemand, den ich halt auch kannte, gesagt, ey, ich will da auf jeden Fall was kaufen, wenn ihr online seid, und in dem Moment gekauft und wir denken so, oh Mann, jetzt hat jemand unser Produkt gekauft, am ersten Tag. Das sind so diese ersten Erfahrungen, die ihr bestimmt auch hattet, das ist echt total crazy irgendwie und also man kann, glaube ich, nicht ausdrücken, was für einen motivatorischen Effekt das hat, dass es funktioniert. Und der Effekt ist ja nicht jetzt per se die Kohle daran zu verdienen, sondern was Cooles zu generieren oder zu kreieren und Leute haben da Spaß dran oder die Leute bringen es halt irgendwie weiter. Das ist der schöne Effekt dabei.
Ja.
Das ist echt, das ist einfach nur ein tolles Gefühl. Also vielleicht auch nochmal gerade, darauf wollte ich hinaus, dass man auch bei verschiedenen Podcasts, die ich schon aufgenommen habe, den Menschen so ein bisschen die Angst nimmt vor diesem Gründen, vor diesem großen Ding-Startup und ich will was gründen und will eine eigene Idee umsetzen. Das ist alles nicht so schwer. Also wichtig ist die Idee, wichtig ist einen coolen Namen zu finden und irgendwie zu wissen, woher man sein Zeug bekommt. Das ist, wie gesagt, durchs Internet ja relativ easy geworden. Und die ganzen anderen Sachen sind eigentlich, die ganzen bürokratischen Geschichten, die man halt danach hat, die sind halt irgendwie nervig, aber müssen gemacht werden, aber machen das Ding auch nicht so richtig schwierig. Etienne, jetzt sind wir, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich habe noch eine wichtige Frage. Du hast ja momentan jetzt gesagt, verschiedene Bereiche wirst du wahrscheinlich abgeben und vielleicht auch neue dazu bekommen. Das heißt aber, in deiner aktiven Rolle wird sich eigentlich nichts ändern. Es ist, ich meine, ihr habt ein Kind bekommen, haben wir schon eingangs erwähnt. Das heißt, du willst also schon auf jeden Fall beim Unternehmen noch erstmal involviert bleiben.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, klar. Okay, also wir freuen uns natürlich darüber, dass das Ding erstmal hier in der Region bleibt.
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt haben bestimmt auch mal der ein oder andere noch eine Frage, Etienne. Wie finden wir dich am besten? Wie können dich die Menschen am besten kontaktieren?
Am besten kontaktieren, also am meiste Aufmerksamkeit aktuell bei mir liegt auf LinkedIn und sogar noch mehr als auf Instagram. Instagram ist @etienne.piolet und LinkedIn ganz normal mit meinem Namen, Etienne Espinner. Und das sind eigentlich so die besten Kanäle, mich zu erreichen. Ja.
Cool. Also Etienne, jetzt passt eigentlich gerade so schön, das ganze Ding zu schließen, denn ich habe alle Sachen, ich bin irgendwie zufrieden mit allem,
Wunderbar.
Es ist zwar keine ganze halbe Stunde geworden, aber ich bin trotzdem zufrieden mit allem. Vielen Dank schon mal für deine Zeit.
Gerne.
Demnächst treffen wir uns vielleicht nochmal irgendwann, wenn es neue Produkte gibt. Ich schließe das immer nicht aus, dass wir da nochmal ein Nachgespräch
machen. Klar, wenn es irgendein Thema gibt, wo du sagst, hey, das ist interessant, habe ich ein paar Fragen zu,
ja.
Auch ein bisschen spezifischer.
Ja.
Gerne.
Schön, also wir freuen uns schon mal drauf. Danke nochmal, wie gesagt, fürs Vorbeikommen und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ciao.
Tschüss.